Ude und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg in der Kommunikation. Und wir bei Schaffensgeist sagen ja immer, wir wollen eine souveräne Kommunikation anstiften. Und deswegen haben wir uns gedacht, Mensch, da laden wir doch in unsere LinkedIn Lounge mal jemanden ein, der da Vorbild ist, der das wirklich ganz, ganz hervorragend macht. Unser Gast heute ist Mitbegründerin und stellvertretende Vorsitzende bei GWPR Global Women in Deutschland, ist Beirat Corporate Communications bei Quadriga, war unter anderem CEO bei Edelmann, war Vice President Corporate Brand Management bei BASF, war CEO bei Hill und Knowlton Strategies und ist heute nicht nur Bereichsvorständin Kommunikation und Nachhaltigkeit bei Schwarz Corporate Affairs, sondern auch noch die Kommunikatorin des Jahres 2025 laut PR-Report. Ich heiße herzlich willkommen der LinkedIn Lounge, Susanne Marell. Grüß dich, Susanne.
Hallo Thomas, ich freue mich, da zu sein. Und wie das so ist, umso älter man wird, umso länger werden diese Listen. Ist aber fast alles richtig gewesen. Insofern, ich freue mich, bei euch zu sein.
Sehr schön, bin ich froh, wenn ich das fast richtig gemacht habe. Ja, Susanne, vielen Dank, dass du da bist. Wir freuen uns auch sehr. Du bist seit 2023 Bereichsvorständin Kommunikation und Nachhaltigkeit bei der Schwarz Corporate Solutions. Bevor wir da reinsteigen, was genau da dein Job ist und wie da die Transformation gerade vonstatten geht, vielleicht kannst du uns mal schnell sagen, was die Aufgabe von Schwarz Corporate Solutions ist.
Also, der Bereich heißt Schwarz Corporate Affairs und, nein, ist nicht schlimm. Wir sind ja auch sehr komplex und es ist nicht ganz einfach. Also, der Bereich ist Schwarz Corporate Affairs und umfasst sozusagen für die Schwarzgruppe alle wesentlichen Disziplinen, die du für ein 360 Grad wirklich professionelles, gutes und auch handwerklich richtiges Stakeholder Management benötigst. Deswegen gehört in diesem Bereich die politische Arbeit für die Schwarzgruppe. Es gehört da rein die Arbeit rund um das Thema Marke der Schwarzgruppe. Das, was du klassischerweise Corporate Communications nennen würdest im Sinne Kommunikation mit den Medien, aber auch nach innen. Und final, was ich eine sehr schöne und sehr wichtige Verbindung finde, ist auch der Bereich Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsmanagement übergreifend für die Gruppe mit Part. Und da geht es wirklich um die Fachexpertise über Ökosysteme, Kreislaufwirtschaft, soziale Themen. Also das ist der Remit, vier Bereiche und natürlich Strategie und Kultur. Auch noch im Sinne der kulturellen Transformation, die wir immer noch als ein nicht ganz so dünnes Brett bohren, gehört das natürlich auch dorthin.
Genau, und dieses Brett schauen wir uns gleich nochmal an. Für alle, die jetzt nicht wissen, was die Schwarzgruppe ist, da warst du bestimmt schon mal diese Woche einkaufen. Dazu gehört unter anderem Lidl, dazu gehört Kaufland, aber auch andere Unternehmen wie PreZero beispielsweise im Bereich Abfallwirtschaft.
Exakt.
Wie war denn der Stand der Schwarzgruppe, gerade in der Kommunikation, in der Unternehmenskultur, als du 2023 dort angefangen hast?
Ich habe 23 angefangen und zwei Jahre vorher hatte der Gerd Schadowski, bei uns heißt das Komplementär, also derjenige, der die Unternehmen der Schwarzgruppe sozusagen verantwortet, mit übernommen und hatte schon so die ersten Weichen gestellt, die ihm sehr, sehr wichtig waren im Sinne einer kulturellen Transformation, aber auch der Positionierung und der Öffnung der Schwarzgruppe mit den verschiedensten Stakeholdern, einfach auch intrinsisch aus vielen Dingen geleitet. Da kommen wir vielleicht später auch dazu. Aber insofern, es war, bis er sozusagen übernommen hat, man kann das ein bisschen nicht polarisierend sagen, also sehr einfach zu sagen, da war die Strategie, wir sagen nichts. Natürlich ist auch etwas mehr passiert und es gab schon Dinge, die entwickelt waren. Also nicht ganz so, aber man muss sich das vorstellen, schon 30 Jahre eine verschlossene Muschel, würde man sagen, und die Hauptstrategie, wir sagen lieber nichts. Auch in vielen Dingen erfolgreich. Also ich denke, wenn man zurückschaut, muss man auch sagen, das hatte ja auch alles zu seiner Zeit auch viele Gründe, warum man das so gemacht hat. Mit Gerd Schanowski, der Übernahme, ist so Stück für Stück angeschoben worden, dass man sich über Werte unterhalten hat und sich später auch definiert hat über das Thema Vision, Mission und damit auch wirklich von intern gedacht, aber nach außen gebracht, wirklich der Aufbau einer Positionierung der Schwarzgruppe und natürlich ein anderes Beziehungsmanagement zu Stakeholdern. Wenn sich das jetzt so theoretisch anhört, Thomas, wir bohren da vielleicht später noch rein, aber man könnte sagen, von sehr verschlossen zu einer klaren Positionierung im Markt.
Ja. Und du sagtest ja schon, es ist ein dickes Brett, das du da vorgefunden hast. Was seid ihr zuerst angegangen?
Tatsächlich ist es schön klassischerweise und wie man es auch im Lehrbuch macht, ist es von innen nach außen entwickelt worden. Also als ich gekommen bin, da waren auch schon viele Dinge zwischen Gerd Czernowski und den Teams gestartet im Sinne Entwicklung von Werten. Um zu sagen, es gab vorher, wenn wir über Lidl, Kaufland, du hast Pre-Zero gesagt, wir haben aber auch noch die Produktion und wir haben Schwarz Digits, gab es kein gemeinsames Wertesystem. Und wenn man natürlich starten möchte und sagt, es geht um eine kommunikative Öffnung, klare Positionierung, geht es ja auch erstmal los zu sagen, können wir ein gemeinsames Wertegerüst über fast 600.000 Menschen und 5 verschiedene Sparten, die bis dahin ganz anders gelebt waren, wo nämlich Wettbewerb die Königsdisziplin war und nichts miteinander teilen. Und deswegen, es ist von innen gestartet, ist dann auch über Vision und Mission entwickelt worden, dann auch Stück für Stück in den Markt, da kommen wir sicherlich dazu. Aber das war auch... Manche werden vielleicht von unseren Hörern sagen, mein Gott, Werte definiert haben wir schon vor vielen, vielen Jahren. Man muss einfach eben nur wissen, in 32 Ländern aktiv, fast 600.000 Menschen, die dort arbeiten, 175 Milliarden Umsatz, 5 Unternehmenssparten, die dort drin sind. Das war schon für diese Gruppe, die über Jahrzehnte sehr erfolgreich verschlossen war, ein ungeheurer Schritt in die Positionierung, in die Kommunikation.
Und ich bin mir sicher, jetzt hören auch viele zu, die das im Kleineren auch bei sich vorhaben, die auch schon mal ihre Missionen und Werte da niedergeschrieben und definiert haben. Und das hängt wahrscheinlich irgendwo als Poster in der Kaffeeküche. Aber dann ist es ja noch nicht auf der Straße. Es ist noch nicht wirklich dann auch kommuniziert, sowohl nach innen als auch nach außen. Und vor allen Dingen hängt ja damit auch, und da hast du es ja gerade schon gesagt, wenn da viele Mitarbeitende schon seit Jahrzehnten dabei sind und eine ganz andere Kommunikations gewöhnt sind, auch ganz, ganz viel Gewohnheit mit dran. Das ist ja ein Change-Prozess am Ende des Tages. Wie seid ihr dann weitergegangen, als ihr das intern für euch definiert habt? Was waren die nächsten Schritte nach innen, nach außen?
Es ist tatsächlich, wir haben, das war kurz nachdem ich gestartet bin, sehr intensiv diskutiert. Und du sagst so schön, das kann ja auch ein Poster in der Kaffeeküche sein. Das kann auch richtig sein. Aber natürlich war es klar, eine kulturelle Transformation und ein Satz in unseren Werten, die heißen auch, ich sag sie einmal, Leistung. Eben auch nach vorne gestellt, auch wenn alle 5 Werte klar sind, aber es startet mit Leistung, es geht um Verbundenheit, es geht um Vertrauen, es geht um Respekt und Bodenständigkeit. Und das kann schön auf dem Poster sein, aber wir alle wissen, das ist eine Marathonarbeit und kein Sprint. Und deswegen haben wir sehr intensiv dann auch wieder vielleicht für andere, die zuhören, sagen, ja, ist ja ganz normal, aber auch hier eine Besonderheit. Wir haben gesagt, wir müssen über alle Sparten hinweg wirklich die Top-Manager zusammenholen, weil sowas muss man erleben. Das kann man nicht lesen, das kann man nicht hören, auch, aber man muss es einmal erleben. Und deswegen haben wir im März 2024 tatsächlich das erste Mal in der Unternehmensgeschichte oder für alle, die sich sehr lange zurückerinnern, nach 40 Jahren das erste Mal tatsächlich gemacht. Und es war ein Moment, wenn man das startet zu planen und dann geht es über die Ziellinie und dann hat man nur 3-4 Monate Zeit und muss die Inhalte, die Strukturen, aber auch das Erleben zusammen über alle Sparten diskutieren, auf den richtigen Pfad kommen, das ist schon eine Herkulesaufgabe. Jedenfalls haben wir es so empfunden. Aber so muss es starten. Und genau dort, um das vielleicht noch zu sagen, da hat auch jeder der Vorstandsvorsitzenden, aber auch die Teams, dass das kein Sprint ist, sondern Marathon, wissen alle. Ja. Und man weiß dann, man kann im ersten Augenblick auch wirklich, ja, man kann Leidenschaft und Freude entzünden, aber dann geht es natürlich drüber weiter, wie kann ich es in den Alltag hereintragen? Und das ist unsere ständige Aufgabe mit allen Kommunikations- und Corporate Affairs-Bereichen, die natürlich auch in den Sparten wiederum sind. Bei Lidl, Kaufland, bei Pre-Zero, bei Digits und Produktion gibt es ja Einheiten, die ebenfalls so einen ähnlichen Remit wie ich verantworten, aber dann eben für Lidl oder für Kaufland. Und dort wird zusammen mit HR und vielen anderen natürlich das jeden Tag versucht, dann in die Realität umzusetzen.
Basierend auf demselben Werteverständnis, auf das
man absolut. Und das ist das Einzigartige für uns sozusagen, dass es damit gestartet ist.
Ja.
Wenn du jetzt eine kleine Zeitreise machen könntest, ja, und du könntest nochmal zurückreisen, auf 2024, gerade Anfang hast du erwähnt, welchen Rat würdest du dir dann geben?
Schöne Frage. Das klingt vielleicht seltsam, aber ich würde sagen, genauso nochmal. Also an der Stelle war es so, dass es richtig war. Es war die richtige Idee, es war das richtige Setup. Es war in vielen Dingen und auch in unserem eigenen Bereich noch gar nicht alles so drauf vorbereitet, so eine große Veranstaltung in dieser Art mit so vielen Akteuren zu gestalten. Aber ich glaube, da war auch so eine Art Pioniergeist dabei. Deswegen, ich bin schon ein recht reflektierter Mensch, aber an der Stelle würde ich nicht sagen, dass wir etwas hätten grundsätzlich anders machen müssen. Okay. Jetzt geht es darum, die Disziplin zu haben, das Durchhaltevermögen und die Resilienz, kulturelle Transformation auch wirklich erlebbar zu machen für unsere Mitarbeitenden. Und das weiß ich, dass bei fast 600.000 Menschen jeden Tag irgendjemand etwas erlebt, was noch nicht in diese Richtung geht. Ja. Absolut. Und dort aber im Gleichschritt mit Management, aber auch allen Kollegen, die im Bereich Personal und Human Resources sind, zu arbeiten. Das ist das Wesentliche, was wir intern machen müssen.
Ja. Du hast gerade gesagt, es ist ein Marathon und kein Sprint. Was glaubst du, welchen Kilometer seid ihr gerade?
Ja, das ist eine schöne Frage. Kilometer 15.
Okay.
Ja, also das heißt, es sind ja jetzt gerade mal so anderthalb Jahre, bald zwei Jahre, okay. Da ist viel, weißt du, du kannst die ersten 5-6 Kilometer, glaube ich, sehr schnell nehmen. Die nimmst du so, du hast eine große Veranstaltung und dann wirkt das auch durch eine Organisation, weil die Menschen, die dann nach Hause reisen, haben auch einen gewissen Spirit. Aber du kennst das ja aus deinem eigenen Leben oder aus anderen Kommunikationsthemen, wenn man so eine ganz besondere Veranstaltung hat, die einen so elektrifiziert, dann sucht man ja dieses Gefühl auch weiter im Alltag. Und da hast du es ja dann auch nicht immer, sondern du musst dich dran erinnern, ach, so war das, ach, da wollen wir hin. Deswegen sage ich jetzt mal Kilometer 15. Ich kann dir nicht sagen, ob andere hier sagen, mein Gott, Susanne, das ist doch schon längst die 30. Aber ich denke, es ist die 15.
Ja, ja. Nehmen wir das mal einfach. Ja. Also wenn du es nicht weißt, dann wer sonst? Susanne, weißt du, oder gibt es einen Moment, eine Geschichte, die widerfahren ist, vielleicht, Anekdote, wo du gemerkt hast, oh ja, hier sind wir auf einem guten Weg. Hier kommt das auch wirklich in der Organisation an, was wir geplant hatten.
Also ich will nicht immer nur diese Veranstaltung nennen, weil demnächst werden wir auch wieder in ähnlicher Art zusammen sein, weil man muss das weitermachen. Es gibt nicht den Moment, wo ich das sage. Manchmal sind es die kleinsten Dinge, wo man irgendwo lang geht und eine Diskussion zu diesen Werten hat, dass ich dann denke, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Oder dass wir sehen, dass wir auch in der Präsenz, die wir nach draußen zeigen, natürlich eine ganz andere Form der Positionierung haben oder auch der Fragen, die an uns kommen, dass man dann in dem Moment sagt, ja, genau, das haben wir erreicht. Oder wenn jemand sagt, ach, vor 2 Jahren wusste ich gar nicht, wer die Schwarzgruppe ist. Jetzt sehe ich ja, das ist einer der wesentlichen Spieler im europäischen Markt, der auch an der Zukunft für Europa mitarbeitet. Also diese vielen kleinen Momente zusammengenommen sind eigentlich das. Es gibt nicht den einen Moment im Arbeitsleben, der das so als alleinig widerspiegelt.
Ja, schön. Du hast auf deinem LinkedIn-Profil auch geschrieben, lass mich dieses Mal das auf jeden Fall richtig zitieren, Leadership is not a choice, is a choice, not a position. Ja. Und ist ja gerade auch skizziert, wie das quasi von top-down kommuniziert worden ist. Was macht denn eine gute Leadership-Kommunikation aus?
Schöner Bogen. Also auf dem LinkedIn-Profil, das muss ich dann einmal sagen, steht dieser Satz bestimmt auch schon seit 15 Jahren. Ja, so lange gibt es LinkedIn nicht, oder doch?
Doch, doch, schon seit über 20 Jahren.
Guck mal, wie schnell die Zeit vergeht an der Stelle. Ja, also das heißt, das ist schon etwas, was mich sehr intrinsisch leitet und an dem ich mich immer wieder auch im Kompass ausrichten möchte, dieses Verständnis von Leadership. Und in der Kommunikation jetzt hier in Unternehmen der Schwarzgruppe ist es schon für mich, Manager zu unterstützen, diese kulturelle Transformation auch in ihren Teams umzusetzen. Und das sind verschiedenste Arten. Natürlich ist das eben manchmal the tone of the top. Aber es geht ja auch um das, was wir täglich machen, um zu unterstützen, um Dialogwege zu geben, um Vorbilder mit zu setzen, aber auch um vielleicht Tools an die Hand zu geben. Wir sprechen auch gerade hier sehr intensiv über Führungskräftefeedback in der Schwarzgruppe, was wir auch schon in verschiedensten Sparten mit eingeführt haben, weil so eine kulturelle Transformation muss sich ja irgendwann dann auch zurückspiegeln. Ja. Und du hast es gesagt, manche Menschen sind ja über Jahrzehnte schon dabei und niemand von uns ändert sich von heute auf morgen. Aber kann ich eben in einem Umfeld arbeiten, in dem ich überwiegend Respekt, Verbundenheit, Vertrauen, Leistung, Bodenständigkeit fühle und das mit messbar zu machen? Es ist einfach praktisch das Toolset von der Geschichte, die zu erzählen ist, über die Möglichkeiten so zu führen, über die richtigen Feedbackschleifen. Es ist schon eben etwas, was du mit 6, 7 Themen umranden musst und das ist für mich, Führungskräfte zu unterstützen und zu befähigen, diesen Weg mitzugehen. Und am besten natürlich, wenn sie auch selbst entzündet sind. Aber das kann man sicherlich nicht als Quote hinsetzen. Ich entzünde 100.000 Menschen im Positiven für dieses Thema zu laufen. Aber zumindest dann Tools an die Hand zu geben, mit denen das funktionieren kann, die Geschichte richtig zu erzählen.
Und da würde ich gerne noch einmal tiefer einsteigen. Gibt es aus diesem Toolset, das ihr anbietet, gibt es da so 1, 2 Dinge, wo du sagst, jawohl, das brauchen wir in 80% der Fälle und das ist gleichzeitig auch ein großer Hebel, wo viele Führungskräfte sagen, ah super, da habe ich was dazugelernt, das hilft mir in der Praxis doch enorm.
Wir haben am Start tatsächlich gearbeitet mit einer Art Werte-Workshops, die in allen Sparten auch unterschiedlich umgesetzt worden sind. Aber zu sagen, es muss einen Workshop geben, in dem jeder, der sozusagen einen Team führt, in eine Diskussion geht, wo stehen wir heute? Oder erstmal, wie ist das Verständnis über die Werte? Wie ist die eigene Erfahrung damit? Wo stehen wir heute? Also wirklich in eine Gruppendiskussion zu gehen und so einen Werte-Workshop vorzustrukturieren und das mit an die Hand zu geben, die Moderatoren mit an die Hand zu geben oder die Möglichkeiten, Moderatoren zu haben, aber auch das Commitment abzuholen bei den Führungskräften, ist wirklich zu tun. Das war hier bei der Schwarzgruppe wesentlich. Das habe ich aber auch schon vor 15 Jahren in anderen Transformationsprozessen erlebt. Du brauchst den Dialog und die Diskussion. Du brauchst die Unterstützung, das strukturiert zu führen. Und du musst einfach was an die Hand geben, weil wenn du so zu allen sagst, jetzt mach mal einen Workshop, kannst du dir ja vorstellen, wie unterschiedlich das abläuft. Und das würde ich sagen, das brauchst du immer. Und dann brauchst du das schöne Wort Proof Points im Englischen, du brauchst den ständigen Beweis. Also der muss erstens auch wirklich kommen in der Organisation und du musst ihn natürlich auch emporheben und zeigen, was sich bewegt. Mhm. Weil es gibt natürlich jeden Tag, wenn du möchtest, auch Beispiele, wo jemand sagt, das war aber nicht respektvoll. Da haben wir aber noch nicht die Informationen vertrauensvoll miteinander geteilt. Und das gehört auch dazu. Aber sagen wir mal, diese Reise zu begleiten mit den guten Dingen, aber auch mit der ehrlichen Auseinandersetzung, wo man steht. Das wäre für mich so der zweite Part.
Man kann ja schlecht in die Köpfe der Mitarbeitenden schauen. Und deswegen sagtest du ja gerade schon, ist auch so schwierig, den Erfolg von so einer Kommunikationskampagne, von einem Change zu messen. Hast du da eine Idee, wie man da vorgehen könnte? Hast du da einen Vorschlag, wie du sagst, dass man doch die Wirkung auch messbar gestalten kann?
Gibt es ja viele Tools, die man auch im Sinne der Marktforschung intern nutzen kann, wo man einfach Pulse-Studies macht, wo man steht oder Feedback einsammelt. Das ist der Wert. Was glaubst du, wie nah wir uns schon an dem, sagen wir mal, an dem Positiven bewegen? Also da gibt es, glaube ich, ein Set von super Marktforschungen nach innen und Pulsbefragungen, die man auch nutzen muss. Und das sogenannte 360-Grad-Feedback, was ich vorhin genannt habe, oder bei uns ist es ein Führungskräfte-Feedback, sowas muss es begleiten. Ohne funktioniert es nicht.
Ja, guter Punkt. Du bist selber schon, wir haben es gerade gesagt, seit Jahrzehnten Führungskraft. Du arbeitest ständig mit anderen Führungskräften um deren Kommunikation. Wo siehst du im Moment so den größten Hebel für gerade für junge Führungskräfte? Also die müssen nicht jung sein, aber die jetzt gerade in Führungsverantwortung gekommen sind. Was ist bei denen der größte Hebel im Mindset oder auch in der Kommunikation selbst, den sie in den ersten 100 Tagen machen müssen, um erfolgreich zu sein?
Zum einen führen heißt auch Zeit nehmen für führen. Und das höre ich manchmal in den Gesprächen mit anderen. Wenn ich Zeit hätte, könnte ich mich intensiver mit Zielen auseinandersetzen. Wenn ich Zeit hätte, würde ich mich besser auf meine Talentgespräche vorbereiten können. Wenn ich Zeit hätte, würde ich auch Feedbackgespräche nach großen Projekten machen.
Ja.
Und da will ich mich nicht ausnehmen. Aber das, gerade wenn man als junge Führungskraft, sagen wir mal, in die nächste Verantwortung steigt, Führung ist eben Führung und Führung braucht Zeit. Das wäre für mich immer der größte Hebel, den ich setzen würde und was ich in der Erfahrung sehe, was schnell mal weg ist, weil dann lernt man vielleicht nochmal betriebswirtschaftliche Dinge oder wie man Trends erkennt oder wie man Vorstandspräsentationen macht. Aber lern erst mal dir Zeit zu nehmen für Führung, was nicht direkt sichtbar ist. Und das Zweite, aber das ist auch jetzt speziell auf die Situation von der Parallelität von Krisen angesetzt, die wir alle geopolitisch erleben, glaube ich einfach, dass die Forderung auch nach einer Form der Führung, die im Nebel navigieren kann, aber auch Vertrauen schaffen kann, aber eben auch erklären kann, ich kann dir keinen Plan für die nächsten 5 Monate geben, weil ich kann genauso wenig in die Glaskugel gucken wie du. Das ist schon ein anderes Führungsverständnis, als wenn man auf alles eine Antwort vermeintlich hat. Und diese Zeit gab es ja sicherlich mal hier im Unternehmen, auch in anderen, dass man gedacht hat, wenn ich denn auf jede Frage auch eine Antwort weiß, bin ich die richtige Führung.
Ja.
Das führt, glaube ich, keinen mehr von uns heute weiter, sondern einfach auch den Rahmen schaffen in einer so unsicheren Welt, die uns persönlich, aber auch professionell betrifft, einfach zusammen Themen trotzdem zu bewegen.
Wir reden ja in dem Podcast auch immer wieder mal über das Thema Growth Mindset. Und da ist auch der erste Schritt eigentlich, um Growth Mindset in einer Unternehmenskommunikation zu etablieren, ist der erste Schritt immer auch, dass die Führungspersonen auch sich selber, ist Anführungszeichen, verletzlich zeigen, auch von eigenen Fehlern mal sprechen. Und das habe ich bei dir auch gerade ein bisschen rausgehört, dass vor allem diese Empathie auch erstmal von der Führungskraft kommen sollte, um zu sagen, ich weiß auch nicht alles.
Und das ist ja auch Realität. Also zeigt mir, Thomas, die Menschen, die heute sagen können, was passiert nach dem Iran? Also was ist die, und dauert das 8 Wochen oder 4 Wochen? Und was heißt das geopolitisch und so weiter und so fort? Also die Reflexion müssen wir ja alle ernsthafterweise haben, dass wir dann nur noch in Szenarien denken können. Und wir sind ja nicht alle die politischen Experten und können bei Trump bis Putin in den Kopf gucken und wie sie alle heißen. Also ja, das, man kann nicht die Antwort auf alles haben. Und ich bin schon auch in Gesprächen manchmal, wenn mir jemand sagt, ich möchte mich weiterentwickeln und sag du mir den Plan für die nächsten 3 Jahre. Da versuche ich schon auch Verständnis dafür zu erwirken, dass das erstens in so einer Art, wo man auch von heute auf morgen Position entwickeln muss, nicht nur geopolitisch, sondern auch mit künstlicher Intelligenz. Also wer von uns kann ernsthaft jemanden etwas in 3 Jahren versprechen? Das funktioniert nicht. Aber es offen anzusprechen, aber auch das Growth Mindset der Mitarbeitenden mitzuentwickeln und zu unterstützen, dass ich nun mal nicht, wenn ich eine neue Rolle übernehme oder in ein neues Thema gehe, dass ich jede Frage vorher beantwortet bekomme von meinem Vorgesetzten. Also da sage ich dann auch, also wer führen will und unternehmerisch handeln, muss Unsicherheit auch aushalten können, auch für sich selbst.
Das ist ein sehr, sehr schöner Satz, schön auf den Punkt gebracht. Also wir halten fest, Zeit nehmen auf jeden Fall für Führung und für Kommunikation und B, in Szenarien denken und auch mal sagen, jawohl, ich kann dir nicht den konkreten Plan geben für die nächsten 3 Jahre. 3 Jahre, mein Gott, was KI angeht, da wären ja schon 3 Wochen hilfreich.
Da hast du absolut recht, ja.
Letzte Frage zu dem Komplex, Stichwort Formate.
Ja.
Und da heißt ja nicht umsonst LinkedIn Lounge. Gibt es deiner Erfahrung nach Formate, die sich ganz besonders gut eignen oder von denen man lieber die Finger lassen sollte, obwohl sie vielleicht vollkommen überbewertet sind, um diesen Change-Prozess in den Köpfen der Mitarbeitenden anzustoßen?
Ich setze immer wieder auf die wesentlichen Dialogformate. Und das ist auch das, was wir hier versuchen in der Schwarzgruppe, einfach im Raum mit verschiedenen Formaten, dass man mit Managern sprechen kann über die Erlebnisse. Der Austausch ist es. Und der wird es schaffen und der muss sein. Darauf setze ich zu 80%. Transformation ist persönliche Arbeit von allen. Und natürlich gibt es wunderbare, schöne Sachen, weiß ich nicht, von Drehscheibchen bis zu den Postern in der Küche. Nicht, dass wir das alles nicht auch hätten oder Wertefächer, aber das ist begleitend. Das kann die Transformation nicht bewegen. Deswegen auch Manchmal wiegt man sich gerne in der Sicherheit. Ich habe doch vom Poster bis zum Intranet, bis zum Video-Statement alles gemacht. Warum funktioniert es denn nicht? Es wird so nicht funktionieren. Der persönliche Austausch, das Vorbild und die dranbleiben und nicht aufgeben bei einer kulturellen Transformation, das ist das Wesentliche.
Merken wir uns, persönliche Meetings auf jeden Fall bevorziehen und in den Austausch zu gehen. Welche Rolle kann da LinkedIn spielen, gerade in einem großen Konzern, wie es die Schwarzgruppe auch ist?
Bei uns würde ich LinkedIn als ein Tool reinsetzen. Wir hatten ja erstmal über Jahrzehnte keine Social Media Präsenz. Hast mir ja gesagt, ist ja mindestens 20 Jahre alt. Und das hat erst so vor 4, 5 Jahren so richtig bei uns gestartet und mit Geschwindigkeit genommen. Und ich glaube, dass wir über LinkedIn auch nach innen wirken. Da, wo Tools oder auch unsere unternehmerischen Strukturen Grenzen setzen, dass wir Menschen sichtbar machen oder Themen sichtbar machen. Und deswegen ist LinkedIn und Social Media Welt für uns schon eine wesentliche, auch einfach in die Welt unserer Mitarbeitenden in einer anderen Art und Weise sozusagen auch präsent zu sein. Insofern würde ich sagen, für die Struktur und die Historie der Schwarzgruppe wahrscheinlich nochmal wesentlich bedeutsamer als vielleicht für andere, die sagen, ach, das ist dann eben ein Kanal von uns. Wir haben noch ein total sophisticated Content- und User-getriebenes, Informationspool-Portfolio und alles. Wenn man das alles hat, wunderschön. Für uns ist es schon nochmal der Punkt, auch die kulturelle Transformation an dem Kanal mit sichtbar zu machen. Also früher war es wirklich so, aber sagen wir mal vor 8 oder 10 Jahren, wo man nicht proaktiv unterstützt hat, wenn sich jemand dort mit den Themen gezeigt oder positioniert hat. Insofern ist der Wandel allein, dass es verschiedene Top-Manager gibt, aber auch, dass die Kommunikation diesen Kanal nutzt, um auf Themen aufmerksam zu machen oder auch mal auf Veranstaltungen oder. Das ist schon ganz anders genutzt. Das macht unser internes Profil sicherlich, da ist es mehr intern als extern, was wir im Social-Media-Bereich machen.
Ja. Ist ja bei vielen Unternehmen so. Und ich erinnere mich auch noch an meine eigene Zeit als Angestellte. Da war auch schon längere Zeit her natürlich. Der Social Media Guidelines, die waren im Prinzip runtergedampft auf nein, mach das nicht. Das war es im Prinzip.
Ja, das wird so ähnlich gewesen sein, nur nicht verschriftlich. Aber mach das, wenn nur einmal, dann machst du es nie wieder. Genau.
Ja, genau. So, Susanne, ich würde jetzt gerne mal einen kleinen, einen persönlicheren Dreh machen, wenn du erlaubst. Warum bist du gerne in der Kommunikation?
Ich bin intrinsisch in diesem Beruf gestartet. Das heißt, ich wusste irgendwie, ich möchte in diesem Bereich Medien, Kommunikation, Marketing arbeiten. Woher das manchmal kommt, ich bin jetzt nicht morgens aufgestanden, habe gesagt, so, das ist es jetzt. Aber so ist es sicherlich gestartet, dass irgendwo war intrinsisch. Ich glaube, es ist ein Feld, in dem ich mich wohlfühle. Während meines Studiums habe ich aber auch oft noch gedacht, vielleicht geht man im journalistischen Bereich, im Medienbereich, dann ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Was den Weg dann ausmacht, und das ist vielleicht auch das, warum ich die Thematik, wie wir hier Corporate Affairs aufgestellt haben, auch für mich persönlich so bedeutend ist, ist wirklich das, der Gedanke des Stakeholder-Managements. Weil Kommunikation ist ein Teil, ein bedeutender Teil, aber wir haben ja auch über politische Arbeit geredet oder über Markenbildung. Und für mich gehören diese Dinge absolut zusammen. Das haben sie auch schon vor 20 Jahren in anderen Unternehmen gemacht. Oft konnte man früher in B2B-Unternehmen sowas auch schneller leben, diese Kommunikationsmarketing und politische Arbeit zusammenzubringen, weil oft im Business-to-Business-Bereich gar nicht so diese breite Konsumgüteraufstellung und Marketingaufstellung war. Also da hatte man viel weniger dieses, das ist aber Marketing oder das ist Kommunikation, sondern es musste irgendwo alles in einem Bereich zusammengefasst werden. Ich habe tatsächlich schon vor 20 Jahren mal einen Bereich entwickelt, der hieß nicht ganz so attraktiv, der hieß aber Business Services. Und er hatte tatsächlich von Vertriebsunterstützung über Marktforschung, Kommunikation, Marketing, alles auch in einem Beritt. Und da glaube ich dran an 360 Grad Stakeholder Management, eben über ein Grundnarrativ, was auf verschiedenste Art und Weise erzählt, erklärt, erläutert werden muss. Und daran glaube ich sehr.
Gibt es einen Indiz, woran ich ein gutes Grundnarrativ erkennen kann, das dann auch funktioniert?
Also ich sag mal so, wenn es im Markt ankommt und auch im Sinne deines Markenkerns die richtigen Attribute mit unterstützt, und dafür gibt's ja jetzt auch viele Studien, wenn du sagst, wofür steht Unternehmen XYZ, dann hast du auf jeden Fall schon mal einen Impact, der auch wichtig ist, weil du kannst dich ja nicht nur auf Intuition verlassen. Aber Narrativ, wie alle Narrative, das muss klar sein, es muss verständlich sein, es muss auch von der Zielgruppe her geschrieben sein oder zumindest auch verständlich sein. Aber da glaube ich auch wirklich an die Welt der KPIs, die wir hier selbst bei der Schwarzgruppe sicherlich noch ein Stück weiterdrehen wollen und müssen. Aber Markenkern, Geschichten, Impacts müssen gemessen werden.
Beispielsweise wie?
Ja, also durch Reputationsanalysen, durch Brandtracker, durch Tonalitätsanalysen in den Medien, durch Fokusgruppen, also wirklich das volle Instrumentarium, was auch wieder die KPI-Messung und die Marktforschung in sich hat, muss dort kommen. Und wenn ich sage, da haben wir noch einiges vor uns, ist das auch so? Weil manchmal muss man auch erstmal Dinge machen, bevor man sie messen kann. Weil wenn man nichts macht, kann man auch nichts messen. Und da kommen wir ja historisch her. Aber da glaube ich wirklich absolut dran. Ich glaube, das ist auch Minimum Hygienefunktion und Handwerk für unsere Funktionen. Weil ich muss schon auch irgendwann abliefern, wo stehen wir das und warum setzen wir unsere Budgets wo ein?
Ja. Ich grinse innerlich so ein bisschen, weil ich...
auch äußerlich.
Ich erkenne den Vorteil, den du jetzt hast, dass du sagst, du machst das Stakeholder-Management, das jetzt also schön KPI-getrieben auch machen könnt. Das ist wunderbar. Ich glaube aber auch, mich in andere Hörer und Hörerinnen hineinversetzen zu können, die sagen, ja, die haben ja auch das Geld dafür, die haben ja auch die Menschen dafür. Wohingegen viele Mittelständler ja genau nicht diese großen Kompetenzen in der Kommunikation und im Marketing leider haben, weil sie zum Beispiel auch einen starken Fokus auf Vertrieb und auf Produkt setzen.
Ja. Es gab, als ich hier hingekommen bin, gab es ja auch schon sehr professionelle Teams, die viele Dinge auch mit bewegt haben, Politik mit aufgebaut haben oder erste Dinge gemacht haben. Das ist mir schon sehr wichtig, das auch nochmal klar zu sagen. Aber das natürlich weiterzudrehen und weiterzuentwickeln und mit neuen Expertisen zu versehen, die eben auch anders denken in der Kommunikationsstrategie oder die erweitern, das ist wesentlich. Und hier gab's die Unterstützung, weil das ist für dieses Unternehmen klar. Wenn man sagt, ich will jetzt Stakeholder Management, dann muss man auch gewisse Budgets und gewisse Expertisen haben, sonst funktioniert das nicht. Das ist ein professioneller Anspruch und natürlich kann ich mit dem momentan, ich will das nicht als Rückenwind, aber ohne die Unterstützung wäre ich vielleicht auch nicht gekommen, weil das Rollen draußen im Markt verkauft werden, dass man Wunder wirken soll und ist dann da, aber man hat kein Geld und man hat keine Leute, sage ich, da kann man sich abmühen, wie man möchte. Das macht man vielleicht im eigenen Leistungsgedanken, aber dann kann es nicht funktionieren. Ich möchte aber den einen Punkt noch machen. Größe heißt nicht automatisch immer Professionalität. Und kleinere Budgets und kleinere Teams heißen nicht automatisch keine Professionalität. Also will ich schon mal sagen, je nach Form, wo ich arbeite und wie ich arbeite, kann ich auch mit einem 10- oder 15-Mann-Team genau das erreichen, indem ich nämlich synergetisch denke, orchestriere, indem ich den ganzheitlichen Ansatz habe. Also das ist mir nur noch mal wichtig zu sagen. Ich habe es auch in anderen Unternehmen zu ganz anderen Rahmenbedingungen gemacht. Es ist schon mehr das wirklich Denken, alle Marketing- und Kommunikationsdisziplinen ineinander strukturiert bewegen. Und natürlich eine bestimmte Form von Stakeholder-Dialog auch zu ermöglichen, also nicht nur senden. Ne? Ja. Das passiert sicherlich in vielen Unternehmen und auch bei uns, ne? Dass man erstmal von innen her denkt, was man für tolle Botschaften hat, bevor man mal drüber nachdenkt, wie ist das Mediennutzungsverhalten oder das Interesse meiner Zielgruppen. Und deswegen glaube ich, da ist mehr als nur Mut machen, auch für Unternehmen. Es ist nicht die Qualität eines Corporate Affairs Bereichs liegt nicht unmittelbar zunächst im Budget und in der Anzahl der Personen.
Ach, das ist herrlich. Damit werde ich auf jeden Fall mal bei passender Stelle zitieren, glaube ich.
Sehr, sehr gerne. Dann werde ich auch viele Fragen vielleicht dazu kriegen, aber da lasse ich mich gerne auf die Diskussion ein.
Super. Letzter kleiner Themenkomplex. Stichwort CEO-Kommunikation. Wir haben schon über Führungskräfte gesprochen, wir haben auch über Berufseinsteiger oder junge Führungskräfte gesprochen. Wie siehst du die CEO, die Rolle der CEO-Kommunikation in 2026 und beyond?
Bei uns ist das gar nicht so eine ausgeprägte Funktion oder Einzeldisziplin, die wir zum Beispiel in Expertise gesetzt haben. Natürlich gibt es Menschen, die auch mit unterstützen, wie wir reden, schreiben oder wo wir positionieren. Ich glaube, es ist einfach ein wichtiges Instrument, das aber auch wieder in der Gesamtklaviatur mit funktionieren muss. Weil nur ein CEO positionieren und dann kriegt er irgendwo einen Preis, weil er 100-mal in den Medien war. Es geht ja gar nicht um die Häufigkeit, sondern ist die Botschaft rübergekommen. Und manchmal kann die Botschaft vom CEO erzählt werden und manchmal wird sie aber lieber woanders erzählt. Also heißt Ad 1 ist unter 15 Instrumenten und Themen ein, der in eine professionelle Stakeholder-Management mit hineingehört. Und dann ist immer Unternehmen zuerst, Geschäftsmodell zuerst, Branche zuerst und Land zuerst. Damit meine ich, CEO-Kommunikation im Unternehmen XY muss und kann ganz anders aussehen als im anderen Unternehmen oder ist in einem Land ausgeprägter als im anderen. Wir sind sicherlich in dieser Thematik nicht extrem offensiv, auch sehr bewusst. Das kommt auch so ein bisschen aus der Bodenständigkeit des Unternehmens, ist sehr unterschiedlich in den Sparten, wie wir das machen. Also heißt wie immer, es gibt keine pauschale Lösung und ich nehme das auch nicht von der Stange, es muss ja auch zur Person passen. Also habe ich auch nicht das SML-Paket pro Kultur, sondern muss schon sehr individuell draufgesetzt werden. Ja, es gibt CEOs, die sich lieber laut melden, andere nicht. Und man muss schon immer gucken, dass man das eigene Qualitätsfeld dazu setzt, wie es zum Unternehmen und der Person passt und zu den Zielen. Und nicht, ob man der lauteste oder der leiseste im Land ist oder ob man die meisten Follower hat. Das wird ja immer mal durchgetrieben. Ich verstehe das. Ich mag auch Statistiken. Wer hat jetzt am meisten abgeliefert? Wer war am meisten in der Presse? Wer war am meisten in Social Media? Heißt für mich aber nicht in Konsequenz, dass das immer Qualität haben muss. Kann, muss aber nicht.
Wie bei jeder Kommunikation, es hängt halt davon ab, wer ist meine Zielgruppe, was ist meine Botschaft,
ja,
kommt
absolut.
Die bei der Zielgruppe an, ob die groß oder klein ist, ist dann individuell tatsächlich.
Absolut.
Sehr schön, Susanne. Mensch, das sind so tolle, ausführliche Antworten. Das ist, du sagst, es ist kein Blueprint, aber es ist eine gute Vorstufe dazu. Das macht dann die Nachfragen fast schwierig.
Und das tut mir leid. Dann pass auf, dann kann ich dir für den Rest versprechen. Ich weiß gar nicht noch, ob wir noch Zeit haben. Sagst mir, Thomas.
Du, es ist deine Zeit. Also wenn du uns noch irgendwas mitgeben kannst, wo du sagst, jawohl, das ist noch eine Botschaft, die ich als Kommunikationsprofi hier auch vielleicht der jüngeren Generation mitgeben möchte, sehr gerne.
Ich hätte dir jetzt einfach mal versprochen, ich mache die nächsten Antworten kürzer.
Nee, um Gottes Willen. Ich finde das sehr, sehr angenehm, dir zuzuhören. Und ich finde das auch sehr, sehr verständlich. Aber tatsächlich damit vielleicht nochmal abzuschließen. Welchen guten Rat würdest du Menschen geben, die jetzt auch in die Kommunikation, sei es in der Agentur, sei es im Konzern, einsteigen wollen? Was siehst du jetzt hier gerade 2026? Worauf sollte ich achten? Was sollte ich sein lassen? Was ist der falsche Ratschlag, den ich schon überall bekomme und eigentlich gar nicht stimmt?
Über das Zweite muss ich jetzt nochmal nachdenken. Nach wie vor, ich glaube, ich habe es schon bei vielen Gelegenheiten gesagt, bestimmt schon die letzten 4-5 Jahre, aber ich meine es wirklich so. Deswegen Aussage Nummer 1, der Kommunikationsberuf oder Stakeholder Management oder wie immer, ich glaube, das ist ein absoluter Beruf mit Zukunft. Und gerade die Werte, die wir stiften können für ein Unternehmen oder für Teams, können jetzt richtig zum Tragen kommen, weil wir im Sinne von navigieren durch geopolitische Unsicherheiten, wo eben Business-Entscheidungen immer mehr davon abhängig sind, was tut sich morgen geopolitisch oder. Deswegen ein Beruf absolut mit Zukunft, Nummer 1. Nummer 2, ganz, ganz sicher, dass es wichtig ist, sich auch Expertisen zu entwickeln, alles rund um das Thema künstliche Intelligenz. Nicht nur, wie es unsere Teams effizienter macht, auf jeden Fall auch. Aber das ist gar nicht meine Hauptschleuse, sondern das Zweite, wie kann KI genutzt werden, unsere Arbeit, unsere Beratung auch noch strategisch fundierter zu machen, Szenarioanalysen zu machen. Also da glaube ich sehr dran. Mhm. Wir brauchen Menschen, die agile Teams verstehen können, die eine andere Art haben, als ich plane dir jetzt einen Kommunikationsplan für die 3 Jahre, sondern die wirklich ad hoc in Situationen springen können. Also auch nochmal großes Bewusstsein einfach für Komplexität verstehen können, systemisch ausgebildet zu sein, also nicht nur mit meinem Betriebswirtschaft oder Kommunikation und Marketing, sondern wirklich Systeme zu verstehen und vielleicht eine systemische Ausbildung zu haben oder sich da mal weiterzubilden. Das wäre so der Rundumkreis. Ich glaube an diesen Beruf. Ich glaube, dass wir unsere Wertschöpfung in den nächsten 3-4 Jahren noch viel stärker einbringen können in Ergebnisse und dass wir natürlich daran arbeiten müssen, wie wir KI in unsere Teams integrieren und wie wir sozusagen KI und the human miteinander in ein perfektes Spiel bringen.
Wie machen wir das denn oder wie machst du das?
Stück für Stück, da sind wir auf einer Reise, dass wir eben mit Rebecca, die du auch kennengelernt hast, vor bestimmt jetzt über einem Jahr, vielleicht 1,5 Jahre auch gesagt haben, wir müssen sehen, wie sich KI weiterentwickelt, von der Textoptimierung, von der Recherche bis hin zur Bildgestaltung, Videogestaltung und dass wir tatsächlich im strukturierten Prozess, Rebecca sagt immer, Toolset, Mindset, Skillset, dass wir daran arbeiten. Also das eine ist die Tools. Darauf konzentrieren sich ja viele.
Ja.
Aber das ist eben nicht das eine. Es muss eben auch da sein. Man muss auch prompten können. Oder man muss die Bildgenerierung nutzen können oder Fakes auseinanderhalten können. Aber ich muss es halt auch wollen. Und dieser Dreiklang, an dem zu arbeiten, das ist so die Grundstrategie. Da bewegen wir uns mal schneller und mal langsamer mit. Aber eben vor 18 Monaten ungefähr den Initialpunkt gesetzt zu haben, dass wir uns darum kümmern, dass wir uns austauschen und dass wir auf diesen 3 Ebenen kontinuierlich arbeiten. So machen wir das. Wir sind mitten auf dem Weg.
Super spannend. Ja, wir sind wir alle irgendwo ein Stück weit und auch fortwährend am Lernen. Susanne, letzte Frage. Wie wäre nicht die LinkedIn Lounge, wenn ich nicht fragen würde, wie ist denn deine persönliche LinkedIn-Routine?
Meine Routine? Sehr, sehr unterschiedlich. Also es ist schon so, dass ich Unterstützung auch habe, wenn es um LinkedIn-Posts geht. Hm. Ich selbst aber natürlich immer mitschaue, was wir aufnehmen. Ich bin auch immer jeden Tag wahrscheinlich 10 Minuten unterwegs, um zu gucken, was so in meinem Netzwerk läuft. Ist das eine Routine? Thomas, mir fast peinlich, das zu sagen. Das ist vielleicht ein ganz normales Social-Media-Verhalten. Aber so ist das. Ich habe für mich entscheiden müssen, es gibt viele andere Tools, die sicherlich wichtig sind, auch in der Unternehmenskommunikation. Wenn wir weiter über unsere Positionierung reden, klar reden wir auch über Insta und andere Dinge. Nur auf meine Person passt LinkedIn an der Stelle sehr gut. Und deswegen ist der Hauptfokus für meine Person auf diesem Instrument oder im persönlichen Dialog wie wir heute oder dass man wahrscheinlich auch Positionierung innerhalb von Netzwerken oder auf Podien macht. Das muss wie immer auch zur Person passen und muss zu mir passen. Nichtsdestotrotz, für meine professionelle Arbeit geht es natürlich darum, dass ich alle Tools, auf denen wir arbeiten, verstehe und über alle meine KPIs bekomme.
Ja, sehr, sehr schön. Susanne, vielen, vielen Dank.
Lieben Dank, Thomas.
Super tolles Gespräch, liebe Hörenden. Wir haben heute gesprochen mit Susanne Marell über die Transformation in der Unternehmenskommunikation bei der Schwarzgruppe. Wir haben über die Anforderungen an moderne Kommunikation gesprochen für Führungskräfte, für CEOs und für junge Nachwuchskräfte. Wir haben gesprochen über die Rolle von LinkedIn und von anderen klassischen Medien und das Skillset und das Mindset, das ich brauche, um erfolgreich und, ich ergänze jetzt einfach mal frei, souverän kommunizieren zu können. Susanne, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Hat mich sehr gefreut.
Lieben Dank für das wirklich spannende Gespräch, Thomas. Und bis bald, sage ich einfach.
Ja, freuen uns auf die Fortsetzung. Dann bei Meile 21.
Von was immer das ist.
Ja, sagst du Bescheid.
Ja.
Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.